Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Oder wie wir hier in Hamburg sagen, moin. Direkt aus der schönsten Stadt der Welt. Hier ist für Sie Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk.
Ahoi, moin und herzlich willkommen zu Hamburg schnackt, dem Tourismus-Talk des Tourismusverbandes Hamburg. Mein Name ist Tobias Haag, ich bin Mitglied im Vorstand vom Tourismusverband, außerdem Vorstand von der HADAG, das sind die Hafenfähren, die hier über die Elbe fahren, und Geschäftsführer von der Alstertouristik mit unseren schönen weißen Schiffen auf der Alsterflotte. Heute sind wir ganz in der Nähe von der Alster, in der Hamburger Innenstadt, und mein heutiger Besucher ist Dietmar Hamm. Guten Tag, Herr Hamm.
Schönen guten Tag.
Herr Hamm, was machen Sie in der Hamburger Innenstadt?
Meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass in der Hamburger Innenstadt Besucher, Gäste und Hamburger sich wohlfühlen, dass sie in der Mönckebergstraße und Spitaler Straße einen guten Einkauf pflegen können. Ich bin verantwortlich für das Levante-Haus und für einige Häuser in der Hamburger Innenstadt, die auch mit Einzelhandel, Gastronomie, Manufakturen und einem Hotel besetzt sind.
Ja, Sie engagieren sich im Allgemeinen als stellvertretender Vorsitzender am City Management in Hamburg und im Einzelnen betreuen Sie ja dieses ganz, ganz tolle, architektonisch ganz wundervolle Levante-Haus, das ja irgendwie auch schon auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Wann wurde das Levante-Haus gebaut tatsächlich?
Das Levante-Haus wurde 1912 gebaut im Zuge einer großen Neuorientierung der Hamburger Innenstadt unter Bürgermeister Mönckeberg und Oberbaudirektor Fritz Schumacher. Dort wurde der gesamte Bereich zwischen Meßberg und der Alster neu geplant und es wurden neue Gebäude gebaut. Die gesamte Architektur, die Sie sehen können, zwischen Meßberg und dem Wallindamm, inklusive des Schielerhauses, des Levante-Hauses oder auch des Berghofes, wurden nahezu zeitgleich errichtet, um Hamburg zu einer Weltstadt zu machen und architektonisch herausragend. Und die Funktionsflächen, die dort entstanden sind, waren hauptsächlich Büros. Deshalb nannte man und nennt man bis heute diese Art von Architektur und diese Häuser in der Hamburger Innenstadt Kontorhäuser.
Und im Levante-Haus, was muss ich mir darunter vorstellen, wenn ich nicht aus Hamburg komme und mir das angucken will, was würde ich da sehen und was würde ich erleben, wenn ich ins Levante-Haus gehe?
Naja, das Levante-Haus heißt Levante-Haus und das ist auch wieder typisch Hamburg, weil die deutsche Levante-Linie damals der größte Mieter war, eine Reederei, die den gesamten Schiffsverkehr ins östliche Mittelmeer organisiert hat. Und in der Vergangenheit des Levante-Hauses gab es auch noch andere Nutzer. Das Philips-Haus hieß es damals zwischenzeitlich, weil die deutsche Philips dort ihren Geschäftssitz hatte. Heutzutage, aber seit 1997, ist das Levante-Haus, so wie Sie es jetzt sehen können, ein ganz fantastischer Bau mit 41 Einzelhandelsgeschäften, einem 5-Sterne-Park Hyatt-Hotel, mit einer Diskothek, mit Schwimmbad, eine kleine Welt für sich.
Ja, man kann sicherlich irgendwie einige Stunden im Levante-Haus verbringen, wenn man das möchte und ganz, ganz tolle Sachen erleben. Wer ist der typische Besucher im Levante-Haus? Sind das viele Hamburgerinnen und Hamburger, die bei Ihnen zu Besuch sind? Deutsche Touristen, ausländische Touristen, kann man das sagen?
Man kann das zusammenfassen. Der Besucher des Levante-Hauses ist eigentlich der klassische Flaneur, soweit es den noch gibt. Das kann der Tourist sein, das kann der ausländische Gast sein, das kann der Hamburger sein. Alle die Zerstreuung, die schöne Architektur, die einen besonderen Branchenmix, besondere Geschenke, besondere Gastronomie lieben, die sich entschleunigen wollen, die sich einfach dem Schönen hingeben wollen, die sind immer wieder im Levante-Haus zu finden. Und da ist das Levante-Haus die Zieladresse für den modernen Flaneur.
Ja, also ein Stück weit Entschleunigung, wenn man bei Ihnen durch die Tür geht. Das erlebe ich tatsächlich auch selber so, mit wirklich ganz, ganz tollen gastronomischen Angeboten. Sie hatten schon gesagt, im Levante-Haus gibt es auch ein Hotel, was, sagen wir mal, auch ein sehr großes internationales Renommee hat, mit sehr, sehr vielen internationalen Gästen. Wenn ein internationaler Gast nach Hamburg kommt, was würden Sie sagen, was sollte ein internationaler Gast unbedingt in Hamburg erleben? Was macht der typische, sagen wir mal, britische Gast, wenn er nach Hamburg kommt? Wie verbringt er sein Wochenende? Was würden Sie da empfehlen?
Naja, das liegt natürlich ein bisschen daran, welche Schwerpunkte möchte der Gast legen. Ist er Architektur interessiert, ist er Kultur interessiert, ist er erlebnisorientiert. Ich glaube, dass es Hamburg alles zu bieten hat, was einem Gast und auch einem Gast aus der Metropolregion, das muss noch nicht mal ein internationaler Gast sein. Hamburg ist so vielfältig in seinen Möglichkeiten, in ihren Möglichkeiten, dass man eben halt sich eben halt mit der Barkasse durch den Hafen schaukeln lassen kann, genauso wie man eben halt auch 2 Stunden an der Alster sitzen kann, ein Buch lesen und einfach Hamburg atmen kann. Also es ist mir einfach wichtig, dass Menschen gar nicht sich so viel vornehmen, die als Gast kommen, sondern man kann an vielen Punkten der Stadt einfach merken, dass man in Hamburg ist und nirgendwo anders auf der Welt. Und das ist das Besondere an Hamburg, dass wir viele, viele Hotspots haben im Sinne von besonders bemerkenswerten Orten, die einem eine ganz große Erfüllung geben können, Hamburg zu genießen.
Was sind denn Ihre Lieblingsplätze in Hamburg?
Ach, es gibt verschiedene Lieblingsplätze, natürlich immer abhängig davon, wie ich so gerade ticke, weil manchmal ist man gesellig drauf, manchmal ist man gern allein, manchmal bummelt man gern mit seiner Frau durch die Stadt. Es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe. Es gibt manchmal im Regen einen wunderbaren Vormittag in der Kunsthalle. Es gibt bei Sonne die Möglichkeit, eben halt zum Beispiel an der Elbe entlang zu gehen, sich am Elbstrand hinzusetzen, ein Buch zu lesen oder einfach nur mit dem Sand zu spielen. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, in Hamburg so viel zu erleben und meine speziellen Punkte sind natürlich immer daran gebunden, dass sie Alster und Elbe verbinden, also die Achse zwischen der Außenalster bis zur Elbe über die Innenstadt und die verschiedenen Punkte, die es dort zu erleben gibt, die es dort zu genießen gibt, sei es auch in der Gastronomie oder sei es auch einfach nur in der Zerstreuung. Ich habe festgestellt, und das ist auch eine wunderbare aktuelle Entwicklung, dass Hamburg und ich selbst auch die Brücken wieder entdecke. Denn zum Beispiel auf der Kuhkoppelbrücke, auf der Stegbrücke, in verschiedenen Brücken über den Alster lebt den ganzen Tag im Prinzip Hamburg auf, weil dort eben halt Menschen verweilen, sich Getränke oder Speisen sogar selbst mitbringen, aber eben halt die ganze Zeit dort sitzen, den Sonnenuntergang, den Schiffen zuschauen, den Segelschiffen, die über die Gletscher der Alster segeln, das ist schon ein Erlebnis, das man in Europa suchen muss und dafür ist Hamburg eben ganz besonders. Und das sind auch Punkte, die ich besonders gerne anstrebe zu besuchen.
Die Kuhkoppelbrücke ist sicherlich wirklich ein ganz, ganz schöner Ort an der Außenalster, wo man wirklich gut mit einem guten Buch oder einem Bier sitzen kann und aufs Wasser starren kann, absolut. Was würden Sie denn sagen, was fehlt Ihnen denn in Hamburg? Sie sind ja auch viel, viel gereist. Was sagen Sie denn, was müssten wir hier noch haben, damit es noch schöner wird?
Naja, ich finde viele Bereiche in Hamburg und da kann ich jetzt nur von der Haustür auch sprechen. Wir haben natürlich in der Innenstadt einigen Bedarf, die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Dazu gibt es bereits viele Arbeitskreise. Dort wird auch von Seiten der Stadt viel Zeit investiert, sich Gedanken zu machen. Aber ich glaube, dass wir uns in der Innenstadt selbst etwas frischer, neuer und moderner noch aufstellen müssen. Es müssten Investitionen getätigt werden in den öffentlichen Raum. Wir haben eine Benachteiligung sozusagen der Plätze, die also nicht die führende Rolle spielen, die ich eigentlich für eine solche Metropole und Weltstadt wie Hamburg sehe. Wenn Sie im Ausland sind, Sie haben es eben angesprochen, dann gibt es eigentlich sehr viele Brunnen auf den Plätzen, die auch sprudeln. Hamburg ist eine nahezu brunnenlose Stadt. Wenn Sie sehen, wie attraktiv der Rathausinnenhof ist und wie sehr das angenommen wird von unseren Gästen, die sich dort fotografieren lassen und immer wieder schwärmen von diesen wunderschönen Brunnen, da muss ich sagen, wir haben im Moment sehr viel Nachholbedarf im öffentlichen Raum, in der Verkehrsführung und eben halt auch in der Gestaltung des öffentlichen Raums, was Verweilzonen, Plätze, was Stadtgrün anbelangt, in nicht besonderer Höhe, das heißt also mit dem Thema Gärten und Beete. Da erwarte ich etwas mehr als nur Stein in der Hamburger Innenstadt.
Was glauben Sie, wären die 3 wichtigsten Sachen, die man in der Hamburger Innenstadt machen muss, um die Innenstadt auch zukunftsfähig zu machen und im Wettbewerb auch gegen den Versandhandel zu bestehen?
Also erstmal muss man die guten Dinge, die Hamburg zu bieten hat, das ist zum Beispiel eine herausragende Innenstadtarchitektur, das ist das Zusammenspiel zwischen Alster und Elbe, das ist die Kompaktheit der Kerncity, soll heißen eben halt Mönckeberg-Spitaler Straße, Jungfernstieg-Passagenviertel. Diese Verzahnung muss attraktiv und zugänglich gehalten werden. Wir haben ja im Moment die Situation, dass man verkehrspolitisch einiges versucht auszuprobieren. Das heißt also Verkehrsberuhigung des Jungfernstieges, Verkehrsberuhigung der Mönckebergstraße. Hier ist es so, dass ich glaube, es braucht ein städtebauliches Konzept, das diese Innenstadtbereiche miteinander verbindet und ausgestaltet im gesamtheitlichen Rahmen. Es werden immer pointiert einige Dinge geändert. Wichtig ist aber jedoch das Zusammenspiel aller Faktoren, der architektonischen, der Verkehrssituation, auch der wirtschaftlichen Anbindung. Und hier erwarte ich eigentlich langfristig gesehen einen städtebaulichen internationalen Wettbewerb, der eben halt unsere Achsen, unsere Boulevards wirklich zukunftsorientiert und vor allen Dingen attraktiv für alle Gäste und Hamburger ausgestaltet. Und da ist noch viel, viel Luft. Wenn Sie die Mönckebergstraße sehen, dann haben wir jetzt eine 50 Meter breite Straße. Wir diskutieren darüber, wie weit wir sie verkehrsberuhigen können, was den Busverkehr anbelangt. Da muss man eben halt auch den Straßenraum attraktiv füllen. Und bin durchaus nicht abgeneigt zu sagen, das, was wir im Moment an Verkehrsströmen in der Innenstadt haben, das kann man anders lenken, das kann man auch anders gestalten und auch vielleicht mit weniger Bussen oder mit weniger Fahrzeugverkehr des Individualverkehrs steuern. Aber dann braucht man ein Konzept und dieses Konzept muss ganzheitlich über diese gesamte innere Stadt sein, damit eben halt auch die Erreichbarkeit gewährleistet ist, einmal durch den ÖPNV, aber auch zusätzlich, dass die Parkhäuser erreichbar bleiben und dass eben halt auch Läden und Straßen nicht abgekoppelt werden von den Verkehrswegen, die in die innere Stadt führen.
Ja. In vielen Innenstädten wohnen ja tatsächlich nicht mehr viele Menschen. Das ist ja in Hamburg auch so. Glauben Sie, dass es auch wichtig ist, dass mehr Menschen auch in der Innenstadt wohnen? Glauben Sie, dass das ein Schritt in die richtige Richtung wäre?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Wohnen in der Hamburger Innenstadt ist eben halt meinen Ausführungen entsprechend damals nicht gewünscht worden. Man hat sich im Zuge des Zollanschlusses Hamburg dafür entschieden, dass Hamburg eine Handelsstadt ist, eine Weltmetropole des Handels, und das brauchte Kontorhäuser, das brauchte repräsentative Büroflächen. Man hat ja, und das auch aus gutem Grund, die Wohnbebauung, die zwischen Meßberg und Ballindamm damals herrschte, das sogenannte Gängeviertel, was man sich ja noch an der Michaeliskirche anschauen kann, damals abgerissen, und diese Wohnhäuser wichen dann den Kontorhäusern, die wir jetzt sehen. Man hatte Angst eben halt unter den hygienischen Voraussetzungen damals. Der große Brand, die Cholera, alles hatte man überstanden und man war eben halt nicht bereit, neuen Wohnraum in der inneren Stadt zu bauen, weil man neue Wohngebiete erschlossen hat, da wo wir jetzt auch alle wohnen, nämlich einmal um die Alster rum. Und es war einfach die Situation, dass man damals gesagt hat, man arbeitet in der Stadt und man wohnt etwas außerhalb der Kerncity. Und die großen Wohnanlagen, die wir ja kennen, Jahrestadt zum Beispiel, Dulsberg und andere, zeugen ja von dieser Zeit, als man Menschen gesunden Wohnraum und guten Wohnraum, in dem wir auch heute gerne noch wohnen, dann geschaffen hat außerhalb der Kerncity. Heutzutage wäre es natürlich sehr wünschenswert, viele Wohnraum zu bekommen, damit wir eine natürliche Frequenz haben. Das Problem der Hamburger Innenstadt ist, dass eben halt jeder Besuch der Hamburger Innenstadt vorsätzlich sein muss. Das heißt, ich nehme es mir vor, in die Hamburger Innenstadt zu fahren. Es ist immer mit einem Aufwand verbunden, in die Hamburger Innenstadt zu kommen. Es ist nicht selbstverständlich, weil ich da wohne, weil es meine Nachbarschaft ist. Und die Häuser, die Grundstücke sind ja damals sehr, sehr groß gewählt worden. Die Flurstücke sind sehr groß, die Kontorhäuser sind mächtig. Und in einen solchen alten Gewerbebau ist es nicht einfach, Wohnungen einzubauen. Das geht aus bautechnischen und auch aus Bausicherheitsgründen in vielen Fällen gar nicht. Das heißt also, wir sind wieder bei dem Punkt Abreißen, Neubauen. Da wäre die Möglichkeit natürlich gegeben, dass man ein abgängiges Bürohaus dann in eine Wohnfläche verwandelt. Das Umgestalten und Umwidmen von Flächen, die zurzeit unter anderer Nutzung sind, sei es Hotel, sei es Büro oder sei es andere Dienstleistungsnutzung, das kann man natürlich machen, aber da sind auch hier wiederum die Auflagendichte sehr hoch, die Investitionen sehr hoch und man muss auch überlegen, ob das sich für den jeweiligen Bauherrn lohnt. Lohnenswert wäre es allemal und es wäre vor allem lohnenswert, wenn es bezahlbarer Wohnraum ist. Das ist immer so ein Schlagwort, aber trotzdem ist es so, dass wir in der Innenstadt sehr, sehr viele Wohnungen haben, die natürlich sehr hochpreisig sind, weil sie auch sehr hochpreisig ausgebaut werden mussten. Und letztendlich sind diese Wohnungen natürlich nicht familiengerecht. Wenn wir mehr und mehr Wohnungen und Wohnflächen finden, wie es zum Beispiel passiert ist am Katharinenkirchhof, wo eben eine Wohnanlage gebaut wurde statt einer Schule, oder andere Flächen, die so in B- und C-Lagen der inneren Stadt liegen und wo eben halt auch abgängige Häuser sind, dann wäre es schon sehr wünschenswert, wenn man familiengerechten Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum in der Innenstadt schaffen würde, um eine natürliche Frequenz innerhalb der Innenstadt und vor allem auch in den Nachtstunden die Möglichkeit hat, hier auch nochmal nach dem Theater ins Restaurant, in die Kneipe und ähnliche Angebote nutzen kann.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Das ist ja sehr inspirierend und vielleicht sollte das ja auch den einen oder anderen mal zum Nachdenken auch bringen, wie man vielleicht tatsächlich die Innenstadt auch sagen wir mal, in die nächsten 50 Jahre schicken kann und was man da verbessern kann. Sie engagieren sich ja auch noch darüber hinaus auch in Hamburger Sportvereinen mit dem Levante-Haus. Wie sehen Sie Hamburg als Sportstadt insgesamt?
Hamburg ist im Handball erstmal wieder erstklassig. Das ist ja schon mal eine Mitteilung, die uns alle glücklich macht und die uns auch Freude bringt mit dem Levante-Haus. Wir sind seit vielen, vielen Jahren Sponsor des HSV Handball. Wir haben Gutes zu vermelden. Wir werden im Oktober einen HSVH-Fanshop eröffnen, gemeinsam mit dem Ausrüster Puma. Das wird die Zieladresse sein, eben halt für die Hamburger, die Ballsport interessiert sind, die am Handball interessiert sind und die sportaffin sind. Hamburg tut viel für Sport. Auch dieses Programm Active City ist bestimmt ein sehr, sehr guter, wuchtiger Ansatz, den die Stadt dort wählt. Wir haben mit Ironman Marathon jetzt die Wochenenden verbracht oder werden noch das eine verbringen. Es gibt also gewichtige Sportveranstaltungen hier in die Stadt, die auch für den Tourismus sehr, sehr wichtig sind, den wir auch spüren in der Innenstadt, sowohl im Einzelhandel, aber auch in der Hotellerie. Ich glaube aber doch, dass Hamburg sich auch auf die Sportarten berufen oder auch erinnern sollte, die sich eben halt so neben dem großen Fußball-HSV bewegen. Denn auch die Sea Devils zum Beispiel haben einen sehr erfolgreichen und guten Start hingelegt. Auch das ist eben halt schon auf jeden Fall national bis international reif, was sie in der ersten Saison spielen. Und so haben wir eben halt auch eine große Hockey-Tradition. Das Levante Haus hat viele Jahre auch sehr intensiv mit dem Club an der Alster zusammengearbeitet. Und ich glaube, Hamburg schöpft auch hier, wie in vielen anderen Sachen, aufgrund von hanseatischer Zurückhaltung oder aus anderer Prioritätensetzung das Potenzial überhaupt nicht aus. Denn Hamburg hat die Fähigkeit, national und international, glaube ich, in vielen, vielen Sportarten noch eine Liga höher zu steigen, als sie jetzt schon sind.
Vielen Dank, Herr Ramm.
Vielen Dank,
Herr
Ramm.
Das war Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk. Powered by Albers Ahoi!